Mythen der Selbstständigkeit.
Dauerwerbesendung.
Willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Kanal Podcast für dich, den du jetzt natürlich auch abonnieren kannst. Und heute mit dem Thema die Mythen der Selbstständigkeit. Als Expertin begrüße ich heute im virtuellen Studio die Nathalie Riegel. Und was sind denn die Mythen der Selbstständigkeit?
Hallo und danke für das schöne Intro. Die Mythen der Selbstständigkeit, ich glaube, da kann ich einige aufzählen. Die größten sind immer so, dass die Selbstständigkeit unsicher ist, dass sie viel unsicherer ist als das Angestelltenverhältnis zum Beispiel. Das ist so der größte Mythos, der sich immer hält. Und auch das schöne Wort selbst und ständig. Also, dass man immer alleine und immer ständig eigentlich arbeitet.
Ja, und dass man Millionen verdient, seinen Arbeitsterminkalender einfach selbst erstellen kann und man kann arbeiten, wo man möchte. Ja. Das ist doch richtig, oder?
Ja, genau. Absolut, genau so ist es.
Also, das sind natürlich alles Mythen. Und was hat jetzt Selbstständigkeit für Vorteile, für Nachteile? Und ist es wirklich so, dass man da machen kann, was man möchte?
Also an sich ist es schon so, dass man natürlich machen kann, was man will. Aber die Frage ist halt dann auch, was es bringt. Also ich kann natürlich entscheiden, ob ich heute die Farbe grün wähle in meinem Branding und morgen rosa. Aber ich habe das selber sehr lange gemacht, dass ich sehr sprunghaft war und habe dann schnell gemerkt, dass das keinen Sinn ergibt.
Ganz kurze Frage. Was heißt Branding?
Ja. Ja, stimmt. Wenn man immer so in seinem eigenen drinnen ist. Branding bedeutet einfach so der Außenauftritt. Also welche Farben benutze ich, welche Schriften benutze ich, welches Logo, wie stelle ich mich visuell dar?
Also bei der Webseite oder bei Flyern oder ähnlichem. Visitenkarten.
Genau, beim kompletten Marketing. Ja, genau. Auch online, auf Social Media zum Beispiel.
Sollte man denn überall die gleichen Farben verwenden und überall die gleiche Schriftart?
Also ich bin keine Branding-Expertin, aber ich bin davon überzeugt, dass man zumindest in die gleiche Richtung gehen soll. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr starkes Grün habe, was ich benutze, dann ist es einfach eine Art von Wiedererkennungswert. Es ist genau wie, wenn man ein Podcast-Cover hat, was einfach sehr, sehr eingehend ist, dann ist es natürlich schön, wenn man die Farbe gleich behält, um immer wieder erkannt zu werden und zum Beispiel die gleiche Farbe dann auch zu benutzen auf seiner Website oder auch in seinem Social-Media-Profil, um einfach diesen Wiedererkennungswert zu haben.
Ah, die kenne ich, habe ich schon mal gesehen.
Genau, ja. Okay. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Bekannte, die trinkt super gerne Matcha-Tee und ihre Branding-Farbe ist genau diese Matcha-Tee-Farbe. Und immer, wenn man diese Farbe sieht, also mir geht es so, denke ich immer bewusst oder unbewusst an sie und sowohl beim Matcha-Trinken als auch einfach bei dieser Farbe an sich. Und das ist halt eine schöne Verknüpfung, vor allem für Kundinnen dann.
Ja, wer Magenta sieht, der denkt natürlich gleich an die Deutsche Telekom. Genau.
Ja.
Also jetzt wissen wir, dass das Branding ungefähr gleich sein soll oder gleich sein sollte überall, wo man sich bewegt. Und welche Mythen gibt es denn? Also du hast vorhin gemeint, der Mythos, dass man machen kann, was man möchte oder arbeiten kann, wann man möchte.
Ja, genau. Ja, also an sich kann man natürlich arbeiten, wann man möchte. Es kommt aber auch einfach darauf an, welche Art von Dienstleistung oder welche Art von Produkt bietet man an. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dann sollte ich mich natürlich schon ein Stück weit auch auf die Kunden einstellen können und mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Und wenn ich jetzt nur nachts arbeite, aber die Kunden immer tags erreichbar sind, dann ist es teilweise vielleicht ein bisschen schwierig.
Also ganz komisch, ganz komisch. Nachts kann ich meine Kunden gar nicht erreichen. Das finde ich irgendwie komisch. Ich kann die gar nicht anrufen.
Geht niemand ans Telefon.
Ja. Frechheit. Ja. Also wenn die Kunden natürlich in der gleichen Zeitzone sind, ja, wenn die Kunden jetzt woanders sind, dann kann das natürlich von Vorteil sein, ja. Nur in der gleichen Zeitzone, ja. Da sollte man vielleicht auch irgendwie sich so mit seinen Kunden arrangieren, dass man die auch erreichen kann oder dass sie uns erreichen können.
Absolut, ja, genau.
Und vielleicht sollte man auch die Grundvoraussetzungen schaffen, dass man erreichbar ist. Was nutzt mir denn, wenn ich sage, ich mache mich selbstständig, gehe in die Rocky Mountains und dort gibt es kein Handyempfang und ich bin ich erreichbar oder es gibt keinen Internetempfang. Ja. Also man kann nicht alles machen, was man möchte als Selbstständiger.
Man merkt auch relativ schnell, dass es vielleicht nicht so dieses also das typische Bali-Traumleben, dass ich am Strand liege mit meinem Laptop auf den Beinen und dann ein bisschen rumtippe. Ich glaube, jeder, der mal auf dem Laptop mehr getippt hat als nur 3 Sätze, weiß, dass das ziemlich ungemütlich wird irgendwann und dass man vielleicht doch mal eine Maus braucht und dass es so nicht so das Schönste ist. Also ich würde das, ich persönlich für mich würde sowas lieber trennen.
Weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Du hast gerade Bali gesagt. Ich habe mir den weißen Strand vorgestellt und da kam mir eine Werbung in den Sinn. Und zwar die Bacardi-Werbung von Bacardi. Ja, stimmt, ja, von Bacardi, ja. Rum. Ja. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Gell? Aber schaut euch die mal an bei YouTube. Bacardi-Werbung, Strand, irgendwie Sommer heißt das. Ja. Verknüpfung. Gleich ist wieder was verknüpft worden. Also Selbstständigkeit bedeutet auch Disziplin.
Selbstständigkeit bedeutet Disziplin und Durchhaltevermögen.
Disziplin bedeutet, dass wir als Selbstständige erreichbar sind, Termine einhalten, Zusagen einhalten, unseren Steuerkram selbst machen, da ist niemand da, der das macht. Mhm. Ja. Gewerbe anmelden natürlich vorher und uns darum kümmern, dass die Zahlungseingänge kommen, die kommen nicht von selbst und dazu muss man sich mit dem Thema Rechnungsstellung auch einmal auseinandersetzen, wie viel Mehrwertsteuer gibt es. Absolut. Und so weiter und so fort. Also da ist im Vorlauf einiges zu tun. Das sieht manchmal, wenn man angestellt ist, so einfach aus, aber in Wirklichkeit hängt da ein ganz schöner Rattenschwanz hinten dran.
Ja. Es geht ja auch darum, dass man sich ein kleines Unternehmen aufbaut. Also man muss ja auch Prozesse schaffen und irgendwann, wenn man wächst, dann merkt man, okay, dann hole ich mir vielleicht doch mal einen Steuerberater an Bord. Wenn ich den aber an Bord habe, muss ich schon vorhin dann auch ein bisschen Struktur in meine Unterlagen gebracht haben. Der nimmt jetzt nicht den letzten Wisch, der nur noch halb zusammenhält. Der möchte natürlich auch respektvoll die Unterlagen bekommen. Und je nachdem, wie oft du den Steuerberater natürlich auch ansprichst, desto teurer wird es dann im Grunde auch. Also es ist ja auch gut für dich, wenn du im Vorhinein erstmal anfängst zu sortieren.
Wenn wir an Selbstständigkeit denken, dann, oder wenn wir so Profile sehen, wir sehen so Profile von digitalen Nomaden bei Facebook, Instagram und TikTok und hast nicht gesehen, ja, dann leben die, wie du gesagt hast, da auf Bali und ja, also ich glaube, das ist alles möglich. Aber ich glaube, da wird auch eine Scheinwelt gezeigt, die so nicht existiert. Jedenfalls nicht bei allen. Bei vielen vielleicht, ja, aber nicht bei allen. Ich sage sogar bei der Minderheit, dass diese Scheinwelt existiert. Und ja, wie lange braucht man denn, um so ein Unternehmen aufzubauen? Beispielsweise ein Unternehmen für Online-Marketing.
Ich würde sagen, ich bin immer noch im Unternehmensaufbau und ich mache das jetzt seit 3 Jahren. Die Anfangszeit war für mich einfach eine extreme Findungsphase. Wie mache ich was? Wo mache ich das? Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich vielleicht auch nicht vertrauen? Was soll ich machen? Was soll ich nicht machen? Und herauszufinden, was auch wichtig ist, indem man sich selbst einfach positioniert am Markt und indem man auch einen Kundenstamm aufbaut. Und dann so das zweite Jahr ist wirklich so, dass man anfängt, man kann regelmäßiger mit Kunden arbeiten, man findet sich selber, man organisiert sich selber. Und so jetzt ab dem dritten Jahr, also mein drittes Jahr war ganz stark geprägt von nochmal so ein Konzept aufbauen und so ein wirkliches Fundament aufbauen, um daraus dann weiterzugehen. Und dann ist es komplett individuell. Also es kommt darauf an, welche Art von Produkt und Dienstleistung man hat und auch wie groß man werden möchte und welche Vision man hat.
Und das Spannende dabei ist, die Miete bezahlt sich nicht von selbst oder die Hypothek, auch nicht der Strom. Und wenn man selbstständig ist, dann darf man, auch wenn man kein Einkommen generiert, einen Krankenkassenbeitrag bezahlen, der um die 210 bis 220 Euro sich im Monat auf so viel Geld beläuft. Ja, egal, ob du Geld verdienst oder nicht, du musst das berappen. Das nächste Problem, was die Selbstständigen auch haben, ist die Altersvorsorge. So ganz nebenbei. Okay, da denkt man vielleicht nicht dran, wenn man 21, 22 ist, an Altersvorsorge, bis ich 80 bin, das dauert ja noch ein paar Tage. Aber je früher man damit anfängt, desto besser ist es. Und weil die Beiträge werden dann höher, die man sich selbst vielleicht aufoktroyiert zu bezahlen, um was für die, nicht Beiträge, sondern die monatlichen Raten, um etwas aufzubauen. Ja? Das darf man alles nicht vergessen. Es bezahlt einem niemand und man muss sich wirklich um alles kümmern. So wie du gesagt hast, Kooperationspartner muss man sich suchen. Man kann nicht immer alles abdecken. Es geht schlichtweg nicht. Ja. Ja. Wem kann ich vertrauen? Ich habe gestern war es, glaube ich, mit jemandem ein Interview gemacht, der wurde um 40.000 Euro geprellt von jemand, der Online-Marketing ist, du nicht, ja, sondern der halt so Ads veröffentlicht, so Werbe-Ads war, ist der um 40.000 Euro geprellt worden. Ja. Und das geht mal ganz, ganz schnell. Also da darf man, und du sagst jetzt, du bist im dritten Jahr. Das bedeutet, ein Unternehmen aufzumachen oder Unternehmer, Unternehmerin zu sein, wenn man von null anfängt, ist kein Sprint. Das Ganze ist ein Marathon.
Ja.
Was glaubst du, wie lange die meisten YouTuber gebraucht haben, bis da was vorwärts gegangen ist? Oder ja, YouTuber oder TikToker oder Instagrammer. Wie lange glaubst du, also ich habe gehört, so 2 Jahre ist das Minimum, die brauchen, um nach vorne zu kommen.
Es gibt sicherlich manche, die schneller vorangekommen sind. Es kommt danach natürlich drauf an, auf die Videos. Aber es ist ja bei denen ist ja noch die Gefahr oder die Herausforderung, einfach dran zu bleiben auch und ständig Content zu produzieren und ständig am Markt zu sein. Deswegen, ich würde auch sagen, so circa 2 Jahre, vielleicht sogar auch 3 Jahre, das kommt auch 100% drauf an, hat man ein Team dahinter, ist man von Anfang an einfach, wenn ich von Anfang an jemanden habe, der mir professionellen Videoschnitt oder so macht oder einen Audioschnitt, dann ist ja nochmal was ganz anderes dahinter, da ist eine ganz andere Qualität dahinter. Trotzdem müssen meine Videos erstmal gesehen werden und ich muss Vertrauen aufbauen.
Ja, und diesen Videoeditor und den Audioeditor, den muss man auch bezahlen, wenn es nicht gerade der Freund oder die Freundin ist, ja, oder die Mama, der Papa oder wer, die Schwester oder der Bruder. Und dann geht natürlich da auch mal, und die sind richtig teuer zum Teil.
Ja, berechtigt auch. Es ist ein Haufen Arbeit. Aber ja, man muss es erstmal einnehmen.
Und dann gibt es noch gesetzliche Regelungen, um die man sich kümmern darf. Und da gibt es ja die absolut abstrusesten Regelungen. Also wenn ich ein Video mache und stelle ein Produkt vor, das ich vorher selbst im Supermarkt gekauft habe, kein Sponsoring und nichts da ist, ist dies eine Dauerwerbesendung. Habe ich gemeint, warum ist das eine Dauerwerbesendung? Ganz einfach, weil es eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter hinten dran liegt, weil man ja mit dem Unternehmen, mit dem Hersteller möglicherweise einmal zusammenarbeiten könnte. Also völlig irre. Ja.
Ja. Und der gibt es einiges,
Da gibt es mal schnell eine Abmahnung, so also ganz schnell. Von Musik, das Anbinden von Musik wollen wir gar nicht drüber reden, ja.
Nee, oh Gott, das war auch ein Riesenaufschrei, ja.
Warum, welche Erfahrung hast du da gemacht? Was hast du denn, welche Erfahrung war, ja?
Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen blind immer die Musik einfach genutzt, weil ich dachte, sie ist ja da, sie wird schon erlaubt sein und irgendwie hat man sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Also ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht und ich habe dann tatsächlich, als dieses Thema sehr groß aufkam, auch angefangen, alle meine Reels zu löschen, die mit der Musik hinterlegt waren. Und jetzt benutze ich einfach lizenzfreie Musik, beziehungsweise Musik, wo die Meta, es gibt diese Meta-Soundcloud, wo man nachschauen kann, wo man wirklich die Musik benutzen kann, aber sehr streng. Also ich habe mich wirklich sehr beschränkt da drin. Es ist manchmal ein bisschen schade, aber lieber so, als wirklich dann auf mehrere tausend Euro verklagt zu werden, wegen einem 3-Sekunden-Reel.
Ja, und es gibt Anwälte da draußen, die haben nichts anderes zu tun, als sich Datenschutzerklärungen durchzulesen, Impressum.
Ja.
Das ist die Mehrzahl von Impressum. Keine Ahnung. Mehrere Impressums, ich sage jetzt einfach Ums, ja. Oder auch sich Reels anzuschauen, YouTube-Videos, um dann Leute zu verklagen. Das ist deren ihr Einkommen, das ist deren ihr Geschäftsmodell. Ich glaube, die brauchen keine 2 Jahre, um Geld zu verdienen. Bei denen geht das schneller, aber.
Nein.
Ist moralisch, ethisch.
Aber die hatten auch vorher eine Ausbildung.
Ja, und ist moralisch, ethisch.
Vielleicht zählt die auch.
Und ist moralisch, ethisch natürlich, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber.
Ja, natürlich.
Ja, völliger Quatsch. Ich hoffe, Gott, hoffentlich haben wir jetzt nichts gesagt, um jemand aufmerksam zu machen. Ja, hoffen wir mal nicht. Was gibt es noch für einen Mythos bezüglich der Selbstständigkeit? Ist Selbstständigkeit sicherer oder unsicherer als angestellt zu sein?
Ich hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, immer gedacht, der Angestelltenjob ist das sicherste überhaupt und die Selbstständigkeit ist gar nicht sicher. Die Selbstständigkeit kann tendenziell unsicherer sein, kann. Wir haben aber, glaube ich, alle während Corona gemerkt, dass auch ein Job sehr unsicher sein kann oder auch jetzt noch, auch wenn wir einen Arbeitnehmermarkt haben, kann es trotzdem sein, dass man gekündigt wird, dass die Firma pleite geht, dass ich selber vielleicht auch nicht mehr arbeiten kann. Also es ist mindestens, ich würde sagen, tatsächlich vielleicht mindestens sogar schon genauso unsicher wie eine Selbstständigkeit oder genauso sicher.
Ja, und bei einem Arbeitsplatz, da hast du in der Probezeit 14 Tage Kündigungsfrist und nachher, je nachdem wie lange du beim Unternehmen warst, kannst du entlassen werden, freigestellt werden und dann bist du beispielsweise mit 50, bist du dann arbeitslos, weil die Firma fusioniert hat oder aufgrund von den deutschen Energiepreisen ins Ausland gegangen ist. Viele Grüße, Herr Habeck. Und dann machen die ihren Standort hier zu und dann, was machst du dann? Gut, wir hier in München, wir sind hier so Paradise Island, ja, weil wir finden immer einen Job irgendwo. Aber wenn du jetzt nicht in so einer Region, in so einer Mega-Region wie München bist, dann wird es schwer, mit 50 einen Arbeitsplatz zu finden. Warst du aber selbstständig, dann hast du eine Datenbank von Kontakten und mit denen kannst du dann immer noch weiterarbeiten. Und dann online, du machst ja Online-Marketing, ne? Und ob du das mit 25 machst oder 45 oder 65 und dir kann niemand kündigen.
Ja, das stimmt. Und man kann selber immer, manchmal hängt es auch vom Markt natürlich ab, aber man kann zu einem sehr großen Teil entscheiden, wie weit man Kundenakquise betreibt, sich vernetzt, vielleicht was für seinen Umsatz tut. Und in einem Angestelltenverhältnis, das ging mir halt immer so, egal wie viel ich geleistet habe, tendenziell ist das Gehalt halt einmal im Jahr angestiegen oder einmal im Jahr ist was passiert. Jetzt kann ich jeden Monat entscheiden, wie viel dabei rumkommt, beziehungsweise wie viel ich vielleicht auch lernen möchte oder vielleicht auch mal eine Pause machen möchte.
Ja, das ist auch ein Nachteil der Selbstständigkeit. Wenn du nichts arbeitest, weil du eine Pause machst, / Urlaub, dann gibt es auch kein Einkommen. Ja, also kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja. Wenn du als Selbstständiger Geld für Arbeit damit dein Geld verdienst, also du arbeitest etwas, um Geld zu verdienen, dann hast du kein Einkommen. Hast du aber betreibst du Affiliate-Marketing und hast, was weiß ich was, Zehntausende von Videos online, dann verdienst du trotzdem Geld. Man kann die Videos ja auch vorproduzieren. Ja. Also es kommt, wie du sagst, drauf an, was man denn macht. Wenn man sich selbstständig macht, gibt es ja manchmal Vorstellungen der Menschen, die, ich sage jetzt mal, fern von jeder Realität sind. Wie viel Geld sollte man denn, wenn man sich mit, also angenommen, man sagt, ich möchte gerne einen YouTube-Kanal machen oder einen TikTok-Kanal, also sowas, ein bisschen was Einfaches, was auch greifbar ist. Und man hat sonst keinerlei Einkommen. Wie viel Geld sollte man denn im Rücken haben, um das da ins kalte Wasser zu springen und das wirklich durchzuführen? Was meinst du? Was hast du aus deiner Erfahrung? Was würdest du sagen?
Also starten kann man ja theoretisch mit 0 Euro im Online-Bereich. Ich kann ja einfach starten und muss mir vielleicht nicht ganz 0 Euro, ich glaube, man muss in München 40 oder 50 Euro zahlen für die Gewerbeanmeldung. Das war's dann aber. Und sonst kann ich meinen Laptop öffnen und losstarten. Es gibt extrem viele Tools, die man benutzen kann, die kostenfrei sind, auch zum Website bauen und so weiter. Auch sicherlich bei YouTube, um Dinge hochzuladen. Das kann ich auch kostenlos machen. Und wenn ich ein einfaches Videoschnittprogramm habe, genau das auch. Vielleicht, was man sich eher deutlich Sachen machen müsste, ist der Umsatz, den man im Monat machen muss, um tatsächlich über die Runden zu kommen. Und da sagt man, dass man zumindest so circa 10.000 Euro Umsatz machen sollte, Nettoumsatz ohne Mehrwertsteuer, damit man einigermaßen einen guten Puffer hat im Monat, damit man seine Ausgaben decken kann und damit man auch für die Altersvorsorge Krankenversicherung zurücklegen kann oder eben auch Urlaubszeit. Und 10.000 Euro hört sich erstmal an, als wäre ich danach total reich, aber also von diesen 10.000 Euro werden extrem viele Steuern abgezogen. Es wird, wie du schon gesagt hast, Krankenversicherung abgezogen und 200 Euro ist die Krankenversicherung nur, wenn ich ganz, ganz wenig Umsatz oder ganz, ganz wenig Gewinn mache. Das steigert sich sehr schnell in sehr hohe Preise pro Monat. Alle meine Altersvorsorgen und so weiter. Und es bleibt nicht, erfahrungsgemäß bleibt es nicht bei Laptop öffnen und keine Tools. Da kommt noch immer mal wieder was hinzu, vor allem wenn man es größer aufbauen möchte.
Ein Mikrofon zum Beispiel, um einen Podcast aufzunehmen. Ja. Eine richtige Kamera, mit der man auch ein Video erstellen kann. Ein Rechner, der vielleicht das Schneiden in kurzer Zeit erlaubt. Also kein Rechner, der 10 Jahre alt ist. Und, ja. Und vielleicht muss man sich ein Studio anmieten oder halt irgendeine Ausstattung für zu Hause erwerben, dass man diese YouTube-Videos überhaupt aufnehmen kann, damit es nicht ganz kreislich ausschaut. Gell? 10.000 Euro, aber wenn ich aufs Gewerbeamt gegangen bin, dann verdiene ich ja keine 10.000 Euro. Das heißt, mein Tipp ist, vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Ich denke, man muss mindestens für 2 Jahre das Geld auf der hohen Kante haben, damit alle Kosten gedeckt sind, inklusive Miete, Krankenkasse und so weiter und so fort. Ist sehr hochgegriffen, gebe ich zu. Nur dann kann man auch ruhig schlafen und muss nicht jeden Auftrag annehmen.
Ja, du sagst es, also 2 Jahre, ich würde sagen, es kommt einfach ganz, ganz stark darauf an. Wenn ich jetzt anfange und ich möchte eine Plattform für Online-Marketing erstmal programmieren, dann kommen mir da keine Kunden rein, dann brauche ich ein Jahr lang oder 1,5 Jahre lang, bis die Plattform steht und dann kann ich anfangen, diese Plattform zu verkaufen oder die Lizenzen zu verkaufen und dann kann ich Gewinn machen. Das ist natürlich klar. Wenn ich jetzt anfange, als virtuelle Assistenz zu arbeiten und im Büroservice unterstütze, dann könnte ich theoretisch heute Gewerbe anmelden, morgen anfangen. Dann kann ich natürlich viel früher Umsatz machen, das ist vielleicht so zum Unterschied. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz individuell, was man für ein Sicherheitsbedürfnis hat.
Sehr hoch, ganz hoch, ganz hoch, sage ich.
Ja, also ich würde auch was auf der Seite haben auf jeden Fall. Also ich habe auch nicht gestartet und war total pleite. Aber wie gesagt, es kommt total drauf an. Vielleicht hast du in deinem Angestelltenjob auch schon so viele Kontakte gesammelt, die du mitnehmen kannst. Es ist einfach eine individuelle Situation. Trotzdem ist es wichtig, in der Selbstständigkeit auch einfach jeden Monat einen Puffer zur Seite zu legen, falls mal im August zum Beispiel keine Kundenaufträge reinkommen, falls vielleicht über Weihnachten und Silvester eher weniger kommt, all solche Dinge.
Also ich kann es euch nur raten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut, dass ihr ausreichend Puffer habt oder einen Ehepartner oder Ehepartnerin, die dafür sorgen, dass ihr diesen Puffer habt, ja. Dass man das nebenbei macht. Also man unterschätzt es gerne. Und ich war irgendwann mal im Krankenhaus und musste für 3 Monate auf Reha. Da ist kein Geld reingekommen. Das darf man alles nicht, dafür braucht man einen Puffer. Man muss, finde ich jedenfalls, von den 12 Monaten, die man arbeitet, 2 Monate Minimum verwenden, also wegsparen, um damit fürs nächste Jahr wieder einen Puffer zu haben. Und es baut sich dann sukzessive immer mehr auf, dass der Puffer immer größer wird. Gut, ab 200 Millionen brauchst du keinen Puffer mehr, ja, dann kann man schon. Nein, Quatsch, also das muss natürlich in Relation sein. Es ist also nicht einfach, genau. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen negativ geredet. Ja. Es hat natürlich auch Vorteile, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut. Ich glaube, das größte Vorteil für mich ist diese Freiheit, dieses Entscheiden können, wie möchte ich mein Unternehmen führen und auch diese Expertise, die ich erlangt habe. Also in den letzten 3 Jahren habe ich so viel gelernt, wahrscheinlich in meiner Schullaufzeit, meiner Ausbildung und meinem Angestelltenjob zusammen davor. Also es ist etwas, wobei man sich selbst sehr doll kennenlernt, seine eigenen Grenzen auslotet, jeden Tag aufs Neue und sehr viel lernt, aber auch sehr, sehr stark daran wächst.
Ja, und Samstag, Sonntag gibt es in der Regel am Anfang nicht. Ja, das ist halt ein Tag. Ja. Samstag, wie Montag, Samstag. Also das ist das Spannende dabei ist das, ich arbeite auch samstags, sonntags, nur ich arbeite dann halt nicht fulltime, 8 Stunden, ne, sondern Da sich's ein bisschen langsamer angehen. Da schneide ich beispielsweise Podcasts. Besonders jetzt, wenn es regnet, was machst du vormittags, wenn du nicht in die Kirche gehst, sonntags morgens, ja. Kinder sind auch schon aus dem Haus. Dann, ja, dann wird halt sowas gemacht. Das geht ja relativ flott. Oder Steuererklärung. Ja, das finde ich ja das Furchtbarste überhaupt. Ja. Das Schöne ist, was du auch gesagt hast, wenn man Ideen hat, man kann die Ideen auch selbst versuchen zu verwirklichen und bildet sich dann entsprechend weiter oder kauft sich's ein. Wenn du das Geld nicht hast, musst du selbst lernen. Und da lernt man Dinge und man kann sich plötzlich über Themen unterhalten und es ergeben sich neue Horizonte. Der Horizont erweitert sich. Und zwar, wie du es gesagt hast, ungemein innerhalb kürzester Zeit. Machst so Flash-Ups. Ne? Ja. Und was mich beim Angestellten-Dasein, ich war auch mal angestellt, ja, kurz, ich glaube 2 Jahre oder sowas, was mich da immer genervt hat, das war, sobald du irgendeine neue Idee hattest, die konnte ich nicht realisieren. Warum? Weil, schwierig. Ja. Und das fand ich immer ein bisschen problematisch. Da gab es dann solche Sprüche wie, mach ich das, haben wir schon immer so gemacht, geht das, machen wir also weiter. Oder wenn ich einen Urlaubsantrag stellen müsste, das wäre für mich ein Horror. Ja, ich fahre dann in Urlaub, wenn es gerade passt.
Ja.
Oder wer mich kennt, also ich pflege gerade meine Mutter. Ne? Die ist in der Nachbarwohnung wohnt die und die hat eine Pflegestufe. Das wäre mit einem Angestelltenjob völlig unvereinbar. Das ging überhaupt nicht.
Ja. Das stimmt, obwohl es natürlich auch schon mittlerweile flexiblere Jobs gibt, vor allem die Remote- und Homeoffice-Arbeit hat da ja schon einiges gebracht. Aber an sich, klar, wollen die natürlich trotzdem, dass man erreichbar ist und man kann vielleicht flexibel sein, aber die Flexibilität ist auch bis zu einem gewissen Grad nur möglich. Und in der Selbstständigkeit kann man, ich würde sagen, wahrscheinlich zu 90% flexibel sein und 10% muss man halt dann ein bisschen schauen, dass man zumindest erreichbar ist für Kunden. Aber es hat einfach beides Vor- und Nachteile, aber ich muss sagen, seit ich eben selbstständig bin, sind die meisten Vorurteile, die ich eigentlich hatte, komplett weg und ich merke, dass es schon auch viele Synergien gibt und auch viele große Unterschiede zwischen Angestelltenjob und Selbstständigkeit.
Was stört dich am meisten bei der Selbstständigkeit oder was hat dich am meisten aufgewühlt und was hat dich beim Angestelltenverhältnis am meisten aufgewühlt?
Bei der Selbstständigkeit stört mich am meisten die enormen Kosten, die man tragen muss, vor allem als solo-selbstständige Person. Also das vor allem, das ist meiner Meinung nach, es ist einfach ein unfaires Konzept zu sagen, im Angestelltenverhältnis zahlt Arbeitgeber und Arbeitnehmer deine Sozialversicherung und wenn du selbstständig bist, dann zahlst du alles. Vor allem halt in diesem Konzept Solo-Selbstständigkeit. Das ist, das macht es vielen auch einfach schwer. Das sind einfach große Kosten. So, das ist für mich das Negativste, ehrlich gesagt. Im Angestelltenverhältnis war es genau so ein bisschen, was du gesagt hast, dass man nicht flexibel ist, dass man nicht kreativ ist. Mir wurde lange gesagt, ich kann nicht schreiben und eigentlich bin ich auch sonst überhaupt nicht kreativ und das soll ja mal jemand anders machen. Jetzt schreibe ich mein Newsletter, meine Posts.
Völlig unfähig.
Ja, also in der Kreativität zumindest. Ja, und danach merkst du mal, okay, das stimmt gar nicht. Also es kommt natürlich auch darauf an, welche Art von Vorgesetzten man hat und ob die dich fördern wollen oder ob die dich bremsen möchten.
Zum Thema Vorsorge, Altersvorsorge, dass der Arbeitgeber die Rente übernimmt und du nur die Hälfte bezahlen musst. Das ist richtig. Als Selbstständiger kannst du aber selbst entscheiden, wie du deine Altersvorsorge betreibst. Und da kann es durchaus sein, dass du eine bessere Anlageform wählst als die deutsche Rentenversicherung.
Absolut, ja, das ist richtig, das stimmt.
Und dann kann es gut sein, dass die Hälfte, die du nicht vom Arbeitgeber bekommst, weil du selbstständig bist, dir letztendlich dann egal ist, weil du die Angestelltenrente mit deiner Geldanlage, wenn du es richtig anlegst, ums Mehrfache übertrumpfst. Das darf man auch nicht vergessen. Man ist doch ein bisschen freier.
Ja.
Was gefällt dir am allerbesten als Selbstständige, außer der Flexibilität? Beziehungsweise, was gefällt dir als Angestellte oder gefiel dir als Angestellte am allerbesten?
Also, in der Selbstständigkeit gefällt mir am allerbesten, dass ich selbst entscheiden kann und dass meine Erfolge, die ich habe, mir größer vorkommen als die Erfolge damals in dem Angestelltenverhältnis, weil ich so mir selbst auf die Schulter klopfen kann und ich habe das so selbst aus Boden gestampft und wenn heute ein Kunde anfragt, dann ist es mein Verdienst. Da hat niemand anders was damit zu tun. Vielleicht, ja, aber trotzdem alles, ich habe den Stein ins Rollen gebracht. Und Angestelltenverhältnis hat mir am besten gefallen, das kollegiale Zusammenhalten und dieser Austausch untereinander, mal an der Kaffeemaschine zu stehen und oder sich irgendwelche blöden Witze hin und her zu schicken. Ich habe jetzt auch Netzwerke, in denen ich bin, aber es ist einfach nochmal was anderes, jemanden ständig zu sehen, mit jemandem durch dick und dünn zu gehen und auch in der gleichen Firma zu sein, mit der gleichen Vision so ein bisschen dahinter.
Ja, der Austausch, der fehlt. Du kannst dich natürlich jetzt auch an deine Kaffeemaschine stellen, ist überhaupt kein Problem, ja. Nur du stehst halt alleine dort.
Kommt nur niemand.
Niemand da. Blöd, ja. Blöd. Ja, klar. Ja, das war auch während Corona ein bisschen ein Thema. Und also es kann sein, dass man irgendwie den sozialen Kontakt irgendwie nach draußen, irgendwie während der Arbeitszeit, dass sich der ein bisschen reduziert. Und da muss man sich dann auch um seine eigenen sozialen Kontakte kümmern, weil das nicht mehr die Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen sind.
Hm? Ja, das stimmt. Ja, auch der Austausch mit Kunden ist ja in dem Sinne kein, es ist ein sozialer Austausch natürlich zwischen zwei Menschen, aber es ist eine andere Art von Austausch, als wenn man jetzt an der Kaffeemaschine mit seinen Kollegen redet. Also da bin ich ja in der Dienstleisterrolle und nicht in der Kollegen ablästern Rolle.
Ja, ich muss da was sagen, lieber Kunde. Ja, ich muss da mal richtig ablästern. Also dann bist du aber auch in so einer Situation als Selbstständiger letztendlich doch wieder unselbstständig, weil du bist ja abhängig vom Auftraggeber.
Das stimmt. Ich bin immer, also Selbstständige sind immer abhängig davon, dass jemand kauft, dass jemand einen Auftrag erteilt, dass jemand Interesse an dir zeigt. Absolut. Ja, ich würde aber dann nicht sagen, dass sie unselbstständig sind in der Hinsicht. Man hat ja trotzdem die Chance, auf seine Weise Marketing zu machen, um die Kunden positiv zu überzeugen.
Die Frage war ja auch provokant.
Aber ich, ja, es stimmt aber, es ist tatsächlich ein guter Gedanke, über den man mal nachdenken könnte. Aber ich meine, jeder ist irgendwie abhängig davon, dass jemand irgendwas kauft.
Natürlich, auch als Angestellter bist du abhängig, dass die Produkte des Unternehmens gekauft werden. Natürlich. Und dann bist du noch abhängiger, ja, weil du ja auch noch auf die Marketingagentur oder wen auch immer angewiesen bist, des Unternehmens, dass die ihren Job richtig machen, damit die Produkte richtig gekauft werden.
Ja.
Also Freiheit auch nicht als Selbstständiger. Nicht so richtig.
Freiheit für sich selber.
Das ist gut. Das ist gut. Gedankenfreiheit, das fand ich immer. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, und niemand klaut dir deine Ideen oder du kannst sie auch aussprechen und dann umsetzen. Ich glaube, das ist auch so dieses, wenn ich jetzt heute eine Idee für, zum Beispiel, ich habe auch einen eigenen Podcast und als ich die Idee hatte, da musste ich niemanden fragen, ob ich diesen Podcast machen darf, sondern ich habe mich einfach dazu entschieden und den ins Leben gerufen und dann war er da. Also das ist dann so meine Entscheidung. Da kann ich einfach loslegen.
Was hat dein Umfeld gesagt, als du sagtest, ich mache mich selbstständig? Haben die dann gesagt, ey, ich wünsche dir viel Glück oder nein, mach's besser nicht, das ist so, so gefährlich. Was haben denn die Eltern gesagt? Also, warum frage ich das? Weil wir oftmals auf unser Umfeld hören und uns dann Ratschläge geben lassen. Besonders ganz am Anfang, wenn wir uns vielleicht mit dem Gedanken tragen, uns selbstständig zu machen. Und da bekommen wir ganz, ganz viele Tipps von Menschen, die noch nie selbstständig waren.
Ja, also mein Umfeld hat gut reagiert, weil meine Mutter zum Beispiel ist selbstständige Physiotherapeutin, das heißt, sie kennt sich in dem Bereich aus, aber an sich ist es, wie du gerade gesagt hast, man kriegt sehr, sehr viele Tipps und ich habe auch von meiner Mutter zum Beispiel Tipps bekommen oder auch von einer anderen Freundin, die ist auch selbstständig eben, die machen aber andere Sachen als ich in meinem Dienstleistungsgewerbe, was online ist. Und da sind die Tipps auch nochmal unterschiedlich. Also was ich nur raten kann, ist, sich jemanden zu suchen, der Ähnliches macht und in diesem Bereich auch Ahnung hat und dann Tipps gibt.
Ja, wie gesagt, und wenn ihr euch Tipps holen wollt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann geht zu jemand, der es schon mal gemacht hat. Und zwar in einem ähnlichen Bereich, so wie es die Nathalie eben gesagt hat. Weil sonst, ja. Und besonders von Menschen, die auch selbstständig sind und nicht von Angestellten, die sagen, oh, Selbstständigkeit ist mir zu gefährlich. Ja, was letztendlich nur ein Mythos ist, ja. Und deshalb, und dann wird es auch motivierender. Dann kann man da jemand, da kann man mitgezogen werden. Wenn jeder zu mir sagt, mach's nicht, weil, oh, was weiß ich was, wenn. Nein. Ja. Sucht euch Leute, die es schon mal gemacht haben. Gibt es ein Alter, Alter oder Altersstruktur, wo du sagen würdest, das macht wirklich Sinn, sich in dem Alter selbstständig zu machen? Oder würdest du sagen, naja, du kurz vor der Rente würde ich das nicht mehr machen? Oder mit 63, dass du sagst, nee, du bist zu alt. Oder du bist jung.
Nee, also für die Selbstständigkeit ist man nicht zu alt, niemals. Ich finde es eher schön, wenn jemand sich da noch so verwirklicht. Ich würde eher sagen, man könnte vielleicht teilweise zu jung sein und nicht zu jung, weil man einfach keine Lebenserfahrung hat, sondern mir hat es schon, und das ist jetzt auf meinen Bereich bezogen, es gibt sicherlich andere Bereiche, aber auf meinen Bereich hat mir das einiges gebracht, dass ich schon mal im Angestelltenverhältnis war, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe einfach sehr, sehr viel Wissen darüber schon generieren können, was ich mit in meine Selbstständigkeit nehmen konnte, als Grundverständnis von Unternehmen, vom Bürojob, vom Arbeitsleben an sich.
Das heißt, du bist nicht ins kalte Wasser gesprungen, sondern du wusstest schon, was Arbeitszeit bedeutet, was Kunden bedeutet, wie man mit Kunden umgeht, wie man vielleicht einen Brief schreibt. Es gibt ja viele Menschen, die wissen nicht, wie man einen Brief schreibt. Ja, also Brief, das hat man früher verschickt in so einem Briefumschlag. Ja. Und heute ist ein Brief eine PDF-Datei, ja, mehrheitlich.
Ja.
Briefe gibt es bloß von der. Briefe gibt es bloß. Ich habe heute wieder einen Brief bekommen. Meine Tochter ist zu schnell mit dem Auto gefahren. Und also gut, dann gibt es einen Brief. Oder auch vom Finanzamt, dann sind das Briefe, ja. Aber auch E-Mails schreiben. Ich habe mal so geschaut, wie die Leute E-Mails schreiben. Das ist ja furchtbar. Also man darf das lernen.
Ja, und ich merke auch, also ich arbeite sehr stark mit Kunden auch zusammen. Online-Marketing ist mein Hauptfokus, aber ich arbeite auch stark mit Kundinnen, hauptsächlich daran, auch an der Kundenkommunikation wiederum bei denen. Also wie trete ich nach außen auf, wie kommuniziere ich? Ich habe vor meiner Selbstständigkeit im Sales-Management gearbeitet und es hat sicherlich auch einiges gebracht. Und es gibt auch viele, die einfach nicht wissen, wie kommuniziere ich meine Grenzen? Wie teile ich dem Kunden mit, was wichtig ist und was nicht? Wie trete ich auch selbstbewusst auf? Also es gibt ja auch so eine gewisse Außenwahrnehmung, die man haben muss oder behalten muss, weil man selbst ist ja dann die Expertin in der Dienstleistung. Es bringt nichts zu sagen, ja, hallo Kunde, was machen wir denn heute?
Ach so. Das heißt, eine gewisse Vorbereitung ist natürlich auch immer sinnvoll.
Ja.
Wenn wir das Thema ganz kurz nur, Persönlichkeitsentwicklung deiner Persönlichkeit an sich uns anschauen, wie hast du dich denn persönlich durch die Selbstständigkeit entwickelt?
Ich habe mich selbst extrem viel besser kennengelernt. Das heißt, ich weiß meine Stärken, ich weiß meine Schwächen, ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und das in einer sehr, sehr klaren Formulierung.
Und lass mich raten, auch in einer sehr kurzen Zeit.
Ja.
Also als Selbstständige darf man Entscheidungen treffen. Das Blöde bei diesen Entscheidungen, die man als Selbstständige trifft, ist, man muss auch dazu stehen.
Ja.
Es ist nicht wie in der Politik. Wo jeder was entscheiden kann. Dann sagt, ja, ich übernehme die Verantwortung. Hey, was heißt das? Was heißt, das ist einfach nur eine Floskel. Ne? Nur als Unternehmer, Unternehmerin, egal ob groß oder klein oder mittelständisch oder selbstständig, so Solo-Selbstständiger, da darf man zu dem stehen, was man da gemacht hat. Und wenn man da eine falsche Entscheidung getroffen hat, die zum Zeitpunkt der Entscheidung richtig war, aber rückwirkend vielleicht falsch war, dann kann die richtig Geld kosten und das muss man erstmal ausbaden.
Ja, absolut. Und vor allem muss man auch bedenken, dass vor allem eben in der Solo-Selbstständigkeit bist du diejenige oder derjenige, der mit dem Kunden arbeitet. Du musst kommunizieren. Du kannst nicht wie in der Firma sagen, ah nee, du Beate, geh du mal ans Telefon, der Günther ruft an. Sondern du musst selber rangehen, wenn der Günther anruft.
Also für Menschen, die eine Telefonphobie haben und nicht nach außen gehen möchten, also völlig introvertiert sind und sich nicht wissen, wie ein Mailingprogramm funktioniert oder es nur sehr ungerne verwenden, ist, glaube ich, Selbstständigkeit ungeeignet.
Ja, ich glaube, wenn man halt auch nicht die Lust hat, diszipliniert zu sein, dabei zu sein, nach außen aufzutreten, man kann, glaube ich, schon introvertiert sein. Man muss aber trotzdem auch auf Menschen in gewisser Weise zugehen können, weil ohne ein Netzwerk wird man die Selbstständigkeit nicht groß machen können, einfach ohne den Kontakt zu anderen.
Ja, es sei denn, man geht zu irgendwelchen Plattformen wie Fiverr und Upwork und man holt sich die Aufträge dort. Dann muss man auch nicht großartig nach draußen gehen. Das ist auch nur eine gute Idee, wenn ihr Programmierer seid, Designer oder wenn ihr ja, Visual Designer heißt es, glaube ich, und so im Videobereich unterwegs seid oder auch im Audiobereich. Mhm. Über Fiverr und über Upwork kann man Kunden gewinnen. Das Problem ist nur, dass die meisten Kunden, die dort Inserate posten, die kommen nicht aus Deutschland, sondern die kommen aus Fernost. Sehr viele, nicht alle, aber sehr viele oder aus Amerika. Mhm. Ja. Und da ist der Stundensatz ein anderer als bei uns. Das darf man auch nicht vergessen. Ich bin da auch manchmal unterwegs. Ich spreche auch noch Werbung ein oder synchronisiere Filme und da hat es mir auch schon geholfen, dass ich da Aufträge bekomme und aus denen ist auch längerfristig jetzt was geworden. Also da kann man sich auch mal umschauen. Das geht natürlich bei dir, wenn du sagst, ich biete Unternehmen Online-Marketing an, ist schwierig.
Also ich kenne noch die Plattform freelance.de, da ist es so ein bisschen höherpreisiger, das ist nicht so ganz so schnell wie Fiverr und so weiter, weil das, ich weiß jetzt nicht, ob Freelance eine deutsche Plattform ist, aber ich glaube zumindest eine europäische und da ist es nochmal ein bisschen was anderes. Ich hatte damals meine Dienstleistungen dort hochgeladen, als ich noch eher im virtuellen Assistenzbereich unterwegs war, also ich habe gestartet eher mit der virtuellen Assistenz und habe da Marketing-Tätigkeiten übernommen, das hat schon geklappt, aber als Beraterin ist es würde ich sagen, die falsche Plattform.
Ja, ist richtig. Hast du auch schon einmal Jobs annehmen dürfen, müssen, auf die du echt keinen Bock gehabt hast? Aber der finanzielle Druck hat gesagt, Nathalie, nimm den Kunden.
Also ich hatte das tatsächlich und ich würde es nie wieder machen. Für mich war das so schlimm, dass ich kurz davor war, die Selbstständigkeit komplett aufzugeben. Ich hatte einen Kunden angenommen und es war, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, was meine Grenzen sind. Und ich würde auch jedem raten, das vorher zu machen. Also alleine solche Fragen wie, will ich WhatsApp-Kontakt oder will ich keinen WhatsApp-Kontakt? Also einfach so Kleinigkeit, wann will ich kontaktiert werden und wann nicht. Und die dem Kunden mitzuteilen. Und bei mir war das so eine Mischung. Ich dachte, ich wusste, es passt nicht ganz so, aber es war ganz gutes Geld für recht leichte Arbeit. Und das war ein großer Druck, den ich dann immer hatte. Und ich habe die Zusammenarbeit dann aber schlussendlich auch abgebrochen, weil es mir einfach nur noch schlecht ging. Und das war für mich auch so dieser Weckruf, auch nochmal zu sagen, ich, wie gesagt, bin die Person, die mit dieser Person arbeiten muss. Ich muss diese Person aushalten. Und ich habe keine Lust, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die den Müll an mir abladen, nur weil sie mir Geld bezahlen.
Ups. Klingt nicht sehr befriedigend.
Nein.
Ist es denn als Solo-Selbstständige oder Solo-Selbstständiger besser, verschiedene und viele kleine Kunden zu haben? Oder einen großen? Lassen wir das Thema Scheinselbstständigkeit mal außen vor.
Also einen großen. Du machst dich sehr abhängig davon. Also ich würde niemals nur einen großen haben. Man kann einen großen haben und mehrere kleine, aber nur einen großen Kunden, da kannst du dich auch gleich bei der Person anstellen lassen dann. Also ich glaube, das würde ich dann eher so machen oder bei dem Unternehmen, weil so frei bist du dann ja auch nicht mehr, weil wenn du für einen großen Kunden arbeitest, das ist ja auch fast Vollzeit. Unabhängig, wie du sagst, von der Scheinselbstständigkeit. Mehrere kleine weiß ich, also es ist einfach super schwierig und individuell zu sagen. Vor allem zum Beispiel, ich arbeite viel mit Kunden zusammen und das ist dann eine 1-zu-1-Betreuung. Das sind dann ja auch eher kleinere Kunden. Es ist aber eine längerfristige Zusammenarbeit meistens. Wenn jemand aber Steuerberater ist, zum Beispiel selbstständig, dann kann man ja auch mehrere kleine Kunden haben. Da ist die Zusammenarbeit aber wahrscheinlich sehr, sehr langfristig. Es gibt aber auch, wenn du Online-Kurse verkaufst, dann hast du vielleicht auch viele kleine Kunden. Davon kannst du aber extrem viele haben, weil du eben ein Produkt hast, was skalierbar ist.
In was berätst du deine Kunden und Kundinnen?
Das, was ich mache mit Kunden, ist ein Fundament aufzubauen, um eben das richtige Marketing zu finden und auch um den richtigen Marketingkanal zu nutzen. Und Fundament bedeutet, dass man wirklich die Selbstständigkeit einmal aufräumt und dass man sagt, wer sind meine Kunden, mit wem möchte ich arbeiten, welche Herausforderungen haben die, welches Angebot biete ich, kann ich diese Herausforderung mit dem Angebot lösen? Was sind meine Werte? Was ist meine Vision? Also wirklich so einen Grundstock zu legen, um darauf dann aufzubauen und zu sagen, welchen Marketingkanal möchte ich nutzen? Welches Marketingkonzept und was ist meine Strategie dahinter?
Was ist dein Marketingkanal? Ist es online oder ist es Newsletter oder ist es TikTok? Also ist es konkret jetzt schon so auf die Kanäle, YouTube-Kanal, TikTok-Kanal oder ist es eher, ja, was ist ein Kanal?
Ja, ein Marketingkanal ist genau das, was du gesagt hast. Also Social Media zum Beispiel und dahingehend dann Instagram, YouTube, TikTok, was auch immer. Oder auch die Website. Es kann aber auch ein Offline-Marketingkanal sein, zum Beispiel, dass man zu Netzwerkevents geht, dass man sich austauscht, dass man auch als Speakerin vielleicht auftritt, all solche Dinge. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man sich selber halt wohlfühlt, welchen Input man reingeben möchte und wo man die Kunden auch erreichen kann.
Was macht dir am meisten Spaß bei deinem Bereich? Also da, wo du arbeitest.
Am meisten Spaß macht mir einfach die direkte Zusammenarbeit mit den Kunden und zu sehen, welche Erfolge die haben können und welche Aha-Momente, wenn man sich einfach mal austauscht über das Thema, wenn man auch seine Sachen mal gespiegelt bekommt und wenn dann beim Kunden wirklich so Schuppen von den Augen fallen und die auf einmal merken, ja stimmt, genauso kann es laufen und genauso soll es laufen und die dann ihre ersten Erfolge haben.
Was mir an dir, liebe Nathalie, richtig gut gefällt, ist A, dass du keine Träumerin bist. Es gibt ja auch so richtige,
Ja.
ja, man muss träumen, im Marketingbereich muss man träumen, keine Frage, aber nicht, was die Selbstständigkeit betrifft. Ja? Also so blauäugig da reinzugehen und sagen, ja, super, ich mache jetzt da mir eine Webseite, melde für 40 Euro mein Gewerbe an, morgen geht's los, die haben alle nur auf mich gewartet.
Ja.
Das ist es nicht, sondern dass du... Jetzt kommt ein Wort, das ein bisschen negativ besetzt ist, aber in Wirklichkeit, finde ich jedenfalls positiv ist, bodenständig geblieben bist, ja, und keine ja, Fantasieumsätze dir wünschst. Da gibt es ja, was weiß ich, wie heißt das, Businessplan, ja. Fand ich immer spannend. Bei Businessplänen, wenn die Zahlen nicht gepasst haben, dann hast du einfach die Zahlen geändert und schon hat es gepasst, ja. Und
Ja.
rechnest dir einfach schön, wie du es möchtest, gell? Und dass du auch den Bereich des Angestellten kennst, dass du erkannt hast, dass die Selbstständigkeit nicht nur ja, einfach ist, sondern auch mal richtig, richtig einem auf die Füße fallen kann. Und irgendwo habe ich mal gelesen, jeder Millionär war schon mal pleite. Ja, das fand ich irgendwo fand ich total spannend. Und ja, bodenständig geblieben bist, aber dennoch deine Vision hast. Finde ich super.
Ja,
Ja. Und da
schön.
kann man sich auch mit dir, glaube ich, sehr, sehr gut über Online-Marketing und über deine anderen Tätigkeitsfelder unterhalten. Und
Absolut.
wenn jetzt jemand sagt, gut, die Nathalie, die ist nicht so weggespaced, ja, neu, heißt das heute immer noch weggespaced? Früher, ja, ich bin ja ein bisschen älter. Die ist nicht so weggespaced,
Kann sein,
ja.
ja.
Und die weiß auch noch, dass Dinge Geld kosten und dass es so ein Return of Invest geben muss. Ja, das ist ihr völlig bewusst und
Ja.
nicht so, wow, Fantasy-Modus an. Und wer die Natalie einmal kontaktieren möchte, der kann das über.
Der kann das über meine Website www.natalie mit TH und IE minus Riegel wie der Schokoriegel.de. Und da sind alle meine Kontaktdaten hinterlegt. Da geht es zu meinem Podcast, da geht es zu meinem Instagram, da geht es zu meiner Handynummer, wer noch telefonieren möchte oder auch zur E-Mail-Adresse.
Okay, du hast deine Handynummer im Internet. Spannend. Ich hoffe, du hast zwei Handys. Oder? Ich hoffe, du hast zwei Handys.
Irgendwann muss man ja mal
Ja,
abschalten.
ganz klar. Ganz klar. Also, Wer das eben nicht mitbekommen hat, die Webseite und die ganzen Socials, die sind verlinkt in der Beschreibung zu diesem Podcast. Liebe Nathalie, wenn du einem Menschen, der uns vielleicht jetzt gerade zuhört, ich hoffe, einer hört zu, ja, hallo Mensch. wenn der oder die sich mit dem Gedanken trägt, sich selbstständig zu machen, welchen Tipp würdest du noch so zum Abschluss des Podcasts demjenigen, derjenigen mitgeben?
Also das, was ich sagen würde, was ich immer machen würde ab jetzt, wenn ich starte, wäre ein Fundament aufzubauen. Und das kann man auch alleine erstmal zu starten mit, was will ich, wie will ich und wo will ich es. Und nicht zu starten mit, ja, jetzt mache ich mal einen Instagram-Account und poste wild drauf los. Also wirklich am Anfang starten und dann die nächsten Schritte gehen. Marketing ist eher am Ende.
Also nicht am Ende, wirtschaftlich am Ende, sondern am Ende nach dem Gedanken, nach der Gedankenfindungsphase. Ja, genau. Ja. Und diese Gedanken, wer den Gedanken hat, sich selbstständig zu machen und noch im Arbeitsleben ist, der kann diese Gedanken sich auch während der Arbeitszeit, also nicht während der Arbeitszeit, aber während seines Angestelltenverhältnisses machen, vielleicht am Abend, ne? Vielleicht auch mal Kurse besuchen oder Online-Seminare buchen oder mal zu dir kommen und da das Fundament aufbauen lassen, um dann mit diesem Fundament, ja, wie du gesagt hast, zu starten.
Absolut. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, eine Selbstständigkeit zu starten. Die muss nicht immer 100% sein. Die kann man am Abend machen, am Wochenende oder sich erstmal informieren und das in Ruhe aufbauen. Man muss nicht sofort ein Gewerbe anmelden, wenn du keine Kunden hast und gerade nicht mit Kunden arbeitest. Dann darfst du auch erstmal eine Website aufbauen, ohne ein Gewerbe angemeldet zu haben.
Genau. Macht ja Sinn.
Ja.
Und manchmal, es ist ja gerade so diese Vier-Tage-Woche irgendwie im Gespräch, ja, dass man also nicht nur am Wochenende was tun kann, sondern vielleicht auch noch einen zusätzlichen Tag in der Woche. Und was mir geholfen hat, war YouTube-Videos und sich mit Menschen unterhalten, so wie dir, die sich mit dem Thema auskennen, selbst auch schon einmal Fehler gemacht haben. Diese Fehler, ja, ich glaube, du weißt, das schaut irgendwie, bei Zoom habe ich gerade gesehen, sie weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich weiß es nicht, aber sie weiß es, ja, richtig. Ja. Und dass man diese Fehler nicht nochmal macht. Aber sie, ja, das ist wie bei Kindern, glaube ich, manchmal auch, wenn man es erklärt, wird es trotzdem gemacht am Schluss, sehr oft. Ja. Leider.
Fehler werden so oder so gemacht, aber es geht halt darum, dann vielleicht die Fehler später zu machen oder in einem anderen Prozess und nicht schon gleich zu Beginn. Ja,
weil sonst wird es schwierig.
Ja.
Liebe Nathalie, haben wir irgendetwas noch vergessen hier in diesem Podcast?
Ich glaube nicht. Ich würde vielleicht abschließend sagen, dass die Selbstständigkeit eine sehr, sehr, sehr große Chance ist für einen, dass man sich, wie wir jetzt, glaube ich, auch beleuchtet haben, mit den Vorteilen und den Nachteilen beschäftigen sollte und dass man vielleicht nicht gleich zu 100% in die Selbstständigkeit reinspringen muss. Man darf auch erstmal anfangen, man darf da ein bisschen sich reintesten und man sollte aber ein sehr, sehr starkes Warum haben und das Warum sollte nicht sein, weil ich Kohle machen will.
Ja, sehr gutes Abschlusswort. Noch was möchte ich noch hinzufügen. Erkundigt euch auch bezüglich Förderprogramme. Es gibt viele, viele Förderprogramme für Solo-Selbstständige, dass ihr da vielleicht an den öffentlichen Töpfen teilhaben könnt.
Genau.
Dann, liebe Nathalie, bedanke ich mich recht herzlich für diesen aufschlussreichen Podcast. Ich wünsche dir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute, dass eure Wünsche und Visionen in Erfüllung gehen und dass ihr natürlich gesund bleibt. Und wem dieser Kanal hier gefallen sollte, der darf ihn natürlich abonnieren und natürlich auch mal den Kanal von der Nathalie sich anhören, der auch in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt ist. Vielen lieben Dank, mein Name ist Ulrich Eckhardt, Servus und bye bye.
Dankeschön und noch einen schönen Tag, Abend und was auch immer ihr vorhabt.